Geht das so? Yes.
Oh, nice. Ich bin
ein Profi. Das ist alles Sync. Und jetzt droppt ein Beat, den hörst du noch nicht, aber der droppt dann später für die Zuhörer. Und die sagen, das ist ein richtig fetter Beat. Und er macht das Intro und sagt: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zum Hochkultur-Podcast Folge 5 mit einem sehr speziellen Gast, eine Dame hier aus Berlin, die hier aufgewachsen ist, so wie ich weiß. Ich bin ein großer Fan von ihrer Gesangskunst, von ihrer Melodiekunst und auch von ihrer Schreibkunst als Sängerin. Und ich kenne sie noch nicht lange. Deinen Namen kenne ich schon lange, aber dich selber kenne ich noch nicht so lange. Und heute ist sie hier und ist Selina Bostic. Ich nenne sie auch Bostic.
Sehr schön. Dir? Hallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich krass.
Voll, ja. Und wir haben neulich rausgefunden, da habe ich dich unterstützt bei einem Video von dir. Und bin da als ein kleiner Feature-Part drin, wie du ja auch schon als Feature-Part öfter jetzt bei mir in letzter Zeit aufgetaucht bist. Und da haben wir rausgefunden, dass wir Nachbarn sind quasi hier in Berlin.
Genau. Ne?
Weil ich bin genau vor meiner Tür in mein Auto eingestiegen, habe deine Adresse eingegeben und dann stand da 800 Meter. Und ich war so, okay, das tue ich der Umwelt nicht an und bin mit dem Fahrrad drüber gefahren.
Sehr
und ja, jetzt bist du hier bei mir und ich habe meinen Podcast, der jetzt läuft. Und ich will immer so rausfinden, was Leute dazu gebracht hat, so krass zu werden, dass ich sie einladen will.
Oh, und, ich fühle mich
deshalb
hart geehrt.
Würde ich erstmal gerne wissen, wie bist du aufgewachsen? Du, hier in Berlin und in den 80ern wahrscheinlich so deine Kindheit hier verbracht.
Genau.
Was war so deine soziale Prägung? Dein Hintergrund ist halb deutsch, halb African American?
Genau.
Okay, erzähl mal so, wie so das Setup war, wie du so geboren wurdest, Familienumstände.
Also eigentlich bin ich sehr wohlbehütet in Berlin-Charlottenburg aufgewachsen. Mhm. Charlottenburg ist so ein bisschen das schickere Viertel.
Ich sag Eppendorf, das ist echt. Ich bin in Eppendorf in Hamburg aufgewachsen und Charlottenburg, immer wenn ich da bin, bin ich so, okay, das ist Eppendorf.
Ja, okay. Genau, vergleichbar wahrscheinlich. Ist jetzt nicht total schick, ist jetzt nicht Grunewald, aber ist schon so gehobene Mittelschicht irgendwie. So bin ich aufgewachsen, typisches Hinterhofkind, Gummitwist gespielt und mit den anderen Kindern aus dem Haus und so waren wir dicke.
Diese Hinterhofkultur ist eh faszinierend in Berlin, das wusste ich auch nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also das ist eh immer noch diese Universen hinter der Hausfront
genau.
an der Straße. Es geht immer noch weiter.
Voll, es ist jetzt halt lustig, weil meine Kinder genauso aufwachsen. Ja. Genau, und so bin ich aufgewachsen. Ich bin noch eine deutsch-amerikanische Schule gegangen, also bilingual, was auch ganz gut war. Einerseits, weil ich natürlich die Sprache dadurch ganz gut gelernt habe und andererseits war es halt sehr elitär und das war irgendwie so nicht so mein Ding. Also
waren deine beiden Eltern präsent?
Ja. Meine Eltern waren die ganze Zeit zusammen.
Okay, und das heißt, du und du hast ja auch eine Schwester, weiß ich, safe? Hast du noch mehr Geschwister?
Nein. Eine Schwester, genau. Aber ich bin die Älteste.
Okay, also du warst zuerst da. Das heißt, du hast auch die Prägung gehabt, immer dein Dad hat mit dir Englisch geredet, deine Mom mit dir Deutsch? Oder
ja, leider nicht. Mein Papa hat mit mir Englisch geredet, bis ich so 3 Jahre alt war und dann hat er aufgehört, weil ich glaube, ich hatte einfach überhaupt keinen Bock.
Ach so.
Ja. Und er hat es dann irgendwie nicht durchgezogen und hat dann weiter Deutsch mit mir geredet.
Und hast du ihn dann korrigiert, weil er hat er irgendwelche...
Nee, lustigerweise immer wenn ja klar hat er das gemacht, aber immer wenn Freunde zu Besuch waren, waren die so, hey, dein Papa redet voll mit amerikanischem Akzent und ich so, echt? Ich habe das überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt.
Witzig.
So, ja.
Und hast du, weil ich finde es interessant, ich bin ja in Hamburg aufgewachsen, wie gesagt in Eppendorf. Ich war zu der Zeit gefühlt mit einem anderen Schulfreund von mir der einzig dunkelhäutige Mensch im ganzen Viertel.
Yeah.
So, also zumindest in der Zeit, glaube ich, bis zur 3. Klasse. Dann hatte ich noch ein anderes Mädel in meiner Klasse, die auch so wie ich halb afrikanisch, halb deutsch war.
Yeah.
Und ich bin eben in so einer komplett weißen deutschen Monokultur aufgewachsen. Und wie war das für dich, so wenn beide Farben schon im Haus präsent waren? Und ich kann mir eben auch Berlin in der Zeit immer nicht wirklich vorstellen. Ich habe von vielen Leuten, gerade Mädels aus Berlin, so über die Jahrzehnte, die ich hier so frequentiere, von schwarzen Mädels öfter als überall anders gehört, so diese Story. Ich habe nie was von Rassismus mitgekriegt, von schwarzen Mädels. Also ich habe hier echt so... Auch, glaube ich, so Bintia früher zum Beispiel, weißt du, kennst du die noch?
Ja, klar.
So die zum Beispiel meinst du, ey, nee, bei uns war das nicht so. Also, oder ich will jetzt ihr auch keine Worte im Mund legen, aber ich erinnere mich, dass sie und so ein paar Mädels, gerade so Sängerinnen und irgendwie so ein bisschen in irgendeiner vielleicht so eher urbanen Bubble aufgewachsen sind, die es an anderen Städten noch nicht gab. Wie war das für dich?
Ja, jein. Also ich hatte das Gefühl immer, dass ich in der Schule schon eine der wenigen schwarzen Menschen da war. Ich glaube aber, es hat vor allem mit der Erziehung zu tun. So, wenn du so erzogen wirst, dass du auch einfach stolz bist auf dein Schwarzsein und auf auch die Kultur, die damit mit einhergeht und so, dann ist das nochmal was anderes, als wenn das halt so totgeschwiegen wird, wie das bei mir halt war. Wir haben halt überhaupt nicht über das Thema geredet. Mein Papa war Musiker, der hatte auch, dann waren da manchmal auch Musiker, schwarze Musiker zu Besuch oder so. Aber das war für mich dann immer eher befremdlich, weil ich hatte schon, ich habe das Gefühl, ich kriegte früh den Blick, den weiße Menschen von außen auf uns haben. Oder in der Zeit auch hatten, die gehören hier nicht hin, die sind irgendwie, mit denen stimmt was nicht, die sind komisch. Das habe ich ganz früh internalisiert, sagt man, glaube ich. Und dadurch habe ich das relativ schnell auch so von mir gewiesen und habe mir auch lustigerweise in der Schule immer so die weißesten, blondesten Freunde gesucht. Also das war so mein Coping-Mechanism irgendwie.
Okay.
Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst so ein altes Klassenfoto in die Hand genommen, habe mir das mal so angeguckt, weil ich auch wissen wollte, so, wie war das denn? Und da waren schon ein paar Schwarze.
Okay.
Da waren schon, aber ich habe das so, ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige und ich bin so isoliert und ich bin voll der Außenseiter. Also ich glaube, so Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung waren so zwei komplett andere Sachen auch.
Ja, ist ja sehr oft so, auf jeden Fall. Aber
ja, also wenn ich jetzt auch alte Schulfreunde frage, so, dann sind die so, ey, du warst überhaupt kein Außenseiter, du warst auch nicht introvertiert und irgendwie, aber ich habe mich voll so gefühlt, weil ich mich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper, weil wir dieses Thema nie angesprochen haben bei uns zu Hause. Das ist, glaube ich, echt der Knackpunkt.
Und was meinst du, hast du im Nachhinein das mit deiner Mutter irgendwie mal thematisiert und irgendwie war es eher so, dass sie es nicht wollte? Oder ich meine, ich kann mir auch irgendwie, gerade als schwarzer Mann kann ich mir so schwer vorstellen, dass man nicht seinen Kindern irgendwie proaktiv, weißt du, so irgendwas über dieses Thema mitgeben würde, wenn man schon da ist und präsent ist.
Ich hatte, ich habe Mitte 20 eine Therapie gemacht und da war ich dann so ganz wütend auf meine Eltern, dass sie das nicht angesprochen haben und habe denen das dann auch so gesagt, so um die Ohren geworfen. Meine Mama hat dann echt gesagt, ich meine, die war 26, als sie mich gekriegt hat, so. Für mich jetzt so, für mein Empfinden einfach noch ziemlich jung auch. Und sie hat gesagt, sie hat uns unterbewusst auch halt einfach voll in so eine Bubble gepackt und hat sich gedacht, so, naja, wenn wir uns irgendwie so quasi irgendwie so einigeln und als Familie irgendwie cool sind und wir unseren Kindern Liebe geben, so, dann reicht es. Und es reicht leider nicht.
Also aber auch genau so ein bisschen vor der Realität auch versteckt dadurch.
Genau,
ne? Also so
vor
ein bisschen
der Realität verstecken.
Wenn ich euch nicht sehe, dann seht ihr mich auch nicht.
Ja, genau. Ja. Genau so. Und das hat halt voll gebackfired. Also, und mein Papa, der war halt einfach so ein krass introvertierter Typ, schon. Der hat mir dann, als er gemerkt hat, dass ich echt irgendwie mit meiner Identität so ein bisschen struggle, hat er mir ein Buch in die Hand gegeben. Why are all the black kids sitting together in the cafeteria? So, mega, mega Buch. Und, aber er hat nie so wirklich darüber geredet. Und er hat aber, meine Mutter hat mir letztens, das war total rührend, weil wir uns jetzt auch nochmal mit dem Thema irgendwie beschäftigt haben und ich das auch nochmal angesprochen habe, einfach weil jetzt meine Kinder da sind und meine Mutter auch viel Zeit mit meinen Kindern verbringt und ich eben nicht wollte, dass sich das wiederholt.
So, ja, ich habe den Podcast von Tupoka gehört, wo du als Gast warst und gehört, dass du deine Mutter zu einem von Tupokas Antirassismus-Seminaren für weiße Eltern oder weiße Familienmitglieder von schwarzen Kids sozusagen geschickt hast. Das fand ich auch super. Irgendwie erstmal fand ich super, dass du es gemacht hast, denn dass deine Mutter dafür offen ist, natürlich super. Und
voll.
Dann finde ich es auch super, dass du da öffentlich irgendwie auch drüber redest, weil es ist irgendwie natürlich auch irgendwie so eine Comfortzone, wo ich auch manchmal merke, so, also ich habe auch schon in Interviews gesagt, so, oder muss sagen, wenn ich über dieses Thema rede, so, bei der Sache konnte mir meine Mutter einfach nicht helfen. So. Also ich habe super viele von meinen guten Persönlichkeits, Personality Traits, also viele gute Charaktereigenschaften habe ich definitiv von meiner Mutter, aber diese eine Sache, da konnte sie mir nie irgendwas Schlaues wirklich zu sagen und ich habe dann auch über mein Aufwachsen dann später gemerkt, dass sie über ganz andere Wissensquellen dann total in dem Thema gewachsen ist.
Aha.
Weil sie dann durch Jobs und andere Frauen, die sie kennengelernt hat,
ja,
dann so einen Einblick bekommen hat. Und manchmal, weißt du, muss man es eben anders lernen als, weißt du, als
ja, klar,
so später lernen vielleicht. So.
Voll.
Aber genau, und wie ist das für dich so? In dem Spirit, so, kannst du dir vorstellen oder können wir uns vorstellen, dass unsere Kids auch mal irgendwann im Podcast sitzen und so sagen, so, ja, aber das hat meine Mom nicht so cool gemacht?
Oh Gott, garantiert.
Krass, ne?
Ich glaube, ich glaube, man kann nie alles richtig machen.
Nee,
meine Eltern haben es einfach so gut gemacht, wie sie es zu der Zeit machen konnten. So. Mhm. Und meine Mama hat mir halt letztens einen Brief von meinem Papa vorgelesen, den er an sie verfasst hat, wo er halt einfach so geschrieben hat, er dachte, es wäre irgendwie gut, wenn man das erstmal weglässt, dieses Thema. Aber jetzt, da ich irgendwie so Identitätskrise habe und so, merkt er, es ist vielleicht doch nicht so richtig gewesen. Und ja, er hätte viel mehr von sich erzählen müssen und von seiner Kindheit und wie er aufgewachsen ist, von seinen Erfahrungen so. Und ja, das fand ich total krass. Und ich finde es halt auch total krass, dass meine Mutter jetzt einfach, also einfach dadurch, dass wir diesen schweren Weg gegangen sind, der Konfrontation und auch, wir haben uns auch gestritten und waren beleidigt und waren irgendwie wütend und sauer und traurig und alles so. Und aber dadurch, dass wir jetzt diesen Weg irgendwie gegangen sind, hat sie einfach eine ganz andere Offenheit.
Echt? Ich habe hier Fliegenprobleme. Wie hast du genau auf deinem...
Auf meiner Mütze.
Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Sie hat halt eine ganz andere Offenheit und ich kann jetzt halt voll offen mit ihr reden und sagen so, ey, ich habe mich letztens irgendwie mit 40 schwarzen Frauen getroffen und das war so ein wundervolles, das ist so erhebend und mega und sie freut sich für mich und sagt nicht so, warum muss ich das denn jetzt, also weißt du, so, sie hat einfach ein ganz anderes Verständnis dafür und dadurch sind wir uns auch viel näher gekommen, das ist halt mega.
Ja, das ist echt super schön irgendwie, also auch eure Respekt an Tupoka, die interviewe ich auch nächste Woche und das bin auch sehr gespannt auf das Gespräch und eben Respekt sowieso in dieser ganzen Zeit, wie viel die Frauen, die schwarzen Frauen in Deutschland einfach in dieser Zeit die Spokespersons und die Leute waren, die, ne, so Tupoka,
Aminata
Touré, Alice, auch Aminata Belli und einfach viele Frauen, die sich dazu geäußert haben.
Ja,
du hast ja auch auf jeden Fall, ich habe ja ein bisschen reinhören können, ein paar von deinen neuen Songs und dieses ganze Thema hat ja bei dir auch auf jeden Fall jetzt starken Einfluss genommen in deine Musik, mehr als, glaube ich, je zuvor, vor allem so gebündelt.
Definitiv.
Und aber da kommen wir gleich noch zu der neuen Musik. Was mich nämlich gerade interessiert jetzt, was komplett konträr eigentlich zu meiner Wahrnehmung von dir ist, ist, dass du angefangen hast, auch dein erstes Album kam, glaube ich, nicht lange nach meinem ersten Album, also auch irgendwann Anfang der 2000er schon, oder?
Mhm.
So. Ja. Und du hast angefangen eigentlich mit sehr blacker Musik und deine Musik wurde dann immer weniger Klischee-Black, also nicht weniger soulig oder so, aber dann, als ich dich dann wieder irgendwie vor vielleicht 10 Jahren dann mal wahrgenommen habe, mit diesem alles Stricher außer Papa, wann war das ungefähr?
2014, 2015.
Genau. Okay, das war vor 5 Jahren.
Ja.
So, da war es ja auf einmal so richtig deutsche Liedermacher-Rangehensweise.
Ja,
aber angefangen hast du ja wirklich so ein bisschen, wie das Klischee es damals auch wollte, wenn du ein schwarzes Mädel irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000 bist, dann musst du irgendwie, was war damals Destiny's Child oder Brandy oder ne, man muss so versuchen, das Pendant dazu auf Deutsch herzustellen. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich hab dein Album auch nicht mehr richtig im Ohr, aber ich weiß, dass ich so irgendwie verbucht habe, auch das war eines dieser deutschen Projekte, wo eine Sängerin schon richtig gut war und das war irgendwie so gewollt, wie wir Rapper auch so den Ami-Rap in Deutsch machen wollten und in diesem ganzen R&B-Genre hat es ja irgendwie nie gefunkt. Ne? So? Also dieses ganze Ding ist ja eigentlich bis heute nicht wirklich aufgegangen. Ne? Also
nee.
Das ist so es gibt Xavier als irgendwie Soul-Sänger oder weißt du, der so immer der ist der Soul-Sänger von Deutschland, aber die Musik war ja nie schwarze Musik und nie irgendwie hatte nie diese soulige Textur wirklich.
Nee.
Und das finde ich interessant einfach, dass dein Startpunkt, also deshalb würde ich gerne mal wissen, wenn du so sagst, eigentlich deine ganze Jugend war dein Identifikationspunkt irgendwie eher weiß und du hast dir die weißesten Freunde gesucht, aber du hast ja trotzdem auch schon sehr früh dann angefangen zu singen und du warst dann ja irgendwie Anfang 20, als dein erstes Album rauskam, oder nicht?
Ja, also das ist, ich habe so ein komisches Verhältnis zu Musik gehabt. Das war halt
wann
immer,
hast du angefangen zu singen?
Na, zu singen, jetzt bei den Pfadfindern habe ich angefangen zu singen, ehrlich gesagt.
Ich dachte, da pfeift man nur.
Weißer geht's nicht.
Kannst du pfeifen?
Nee, natürlich kannst ich pfeifen.
Aber kannst du genauso pitch-perfect pfeifen, wie du pitch-perfect singen kannst?
Ja.
Okay, dann lade ich dich mal ein.
Ich kann sehr gut pfeifen.
Hast du mal durch Autotune gepfiffen? Das
nee.
Kann ich Leuten empfehlen. Das ist so witzig, weil wirklich, da passiert so witzig. Also gerade wenn man nicht so pitch-perfect pfeift, sondern immer diese ganzen Zwischennoten, dann das ist super witzig, durch Autotune zu pfeifen. Okay. Auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen an alle Leute da draußen.
Ja, sehr gut.
Aber gut, du hast bei den Pfadfindern angefangen zu singen.
Da war ich so 13.
War das richtig Chor? Also so.
Das war auf jeden Fall so mehrstimmiges Zeug. Wir waren so 7 Mädels oder so in unserer kleinen Sippe, nannte man das.
Sippe.
Und haben halt echt so deutsche und irische Pfadfinderlieder gesungen, so Volkslieder und so. Und das war dann schon immer dreistimmig und dann haben wir auch auf irgendwelchen Singewettstreiten mitgemacht und so. Und das ist halt so meine eine Basis und die andere Basis war dann irgendwie so Snoop Dogg und Lil' Kim und so Missy Elliott und so wirklich so das Hip-Hop-Zeug. Mhm. Ich habe schon immer gemerkt, so das ist einfach voll mein Ding. Mhm. Nicht, dass ich es unbedingt machen sollte, so, aber einfach ist meine Musik, die ich liebe zu hören und natürlich die Messages, die da auch rüberkommen, mit denen konnte ich auch was anfangen, so, weißt du? Jetzt vielleicht nicht, vielleicht nicht. Aber ich fand es halt irgendwie lustig, so ein bisschen einen auf Gangster zu machen, so, ich fand das ganz cool.
Ja, total.
Aber das waren halt irgendwie so meine beiden, da schlug mein Herz für. So, ne? Einerseits so dieses Pfadfinder-Ding und in der Natur sein und andererseits so dieses Hip-Hop-Ding. Ja. Und ich habe aber eh auch schon vorher Musik gemacht. Ich habe ja mit 7 Klavier gespielt. Ach so. Klassischen Klavierunterricht hatte ich 7 Jahre lang. Klarinette habe ich in der Schule gespielt und so. Ja. Ich war immer mit Musik in Kontakt, aber hat halt dadurch, dass ich so unbedingt auf gar keinen Fall diesem Klischee entsprechen wollte, habe ich halt immer gesagt, nee, ich kann das nicht, ich bin nicht gut da drin und so, es geht nicht. Und
deine Schwester auch Sängerin?
Die ist auch Sängerin, aber vor allem Logopädin.
Genau, also ich
Vocal Coach.
Ja, genau. Aber sie hat doch schon auch professionell auch,
ja
auch zusammen, oder?
Wir singen manchmal so kleine Duette und so. Wir machen so Coversachen zusammen oder haben auch schon meine Songs zusammengesungen.
Aber schon war deine Musikreise war immer dann deine Musikreise. Also ab dem Moment, wo du, es war jetzt nicht so, dass ihr zu Hause da durch diese Geschwisterdynamik irgendwie ihr euch gegenseitig gepusht habt.
Wir waren zu Hause nicht so, dass wir eine Familie waren, die jetzt viel Musik zusammen gemacht haben oder so, gar nicht.
Ja.
Das war irgendwie, es war immer so ein bisschen weird. Und als ich dann so meine Band, ne, das war dieses R&B-Projekt halt, Seducer, was dann 2004 haben wir unser Album rausgebracht, dann dachte ich so, irgendwie dachte ich, das ist das, was man jetzt halt irgendwie gerade so macht und was die Leute hören wollen. Ich habe mich einfach noch überhaupt nicht gefunden. So, das hat einfach seine Zeit gebraucht.
Wie war der Prozess damals? War schon so irgendwie das, also wart ihr so richtig so eine Band, wo alles in der Band passiert ist und dann habt ihr es irgendwie ans Label abgegeben oder war da viel irgendwie von außen reingepusht?
Nee, das war eigentlich alles echt von uns.
So ein sehr organisch gewachsenes Konstrukt.
Ja, total. Also so die erste Band, in der ich jemals war, so. Und wir haben dann irgendwann 2001 im Quasimodo, das ist so ein ganz verrauchter, so ein krasser Berliner Club so. Da haben wir dann Showcase gemacht und da war dann Max Herre, hat uns gesehen und hat gesagt, ihr müsst zu For Music so.
Super. Ja.
Ja, genau. Aber ich glaube, ich brauchte einfach meine Zeit so. Ich bin einfach eine Schnecke insgesamt. Ich brauche einfach länger für alles. Und hab dann halt mit Seducer das Ding gemacht, hab dann auch irgendwann mal so ganz krassen Pop gemacht, ein Album, wo ich jetzt so überhaupt nicht mehr drauf stehe.
Von den Seducer-Sachen sind da Songs aus der Zeit hängen geblieben? Also gibt's da so Songs, wo du, wenn du jetzt einen Gig hättest, sagst, so, oh, den spiele ich ab und zu, oder?
Ich hab nie dran gedacht, ehrlich gesagt, aber ich finde, da sind echt gute Songs drauf. Also, und auch persönliche Songs so. Also es ist schon irgendwie auch ein Teil von mir gewesen damals, total. Aber ja, irgendwie ist die Reise halt so ein bisschen woanders hingegangen.
Und dann warst du, glaube ich, auch irgendwie, Wart ihr mit Sedusa auch mal bei Freundeskreis dann irgendwie auf Tour mit oder bei Max Mm-mm. oder so?
Nee, uns gab es ja relativ kurz. Ja. Also ich war dann mit Max mal unterwegs ja. Und habe Background gesungen bei ihm. Mhm. Und durfte dann da auch einen von meinen Songs singen und so. Mhm. Aber wir, ich glaube, wir hatten so eine Tour und dann haben wir uns halt aufgelöst so.
Okay.
Weil es musikalisch irgendwie so auseinander ging.
Ja. Und dann Pop und dann bist du ja irgendwann, hast du Farin Urlaub kennengelernt und hast angefangen da auch mit zu singen oder war das schon vorher?
Das war einer meiner ersten Background-Jobs, das war schon 2001.
Wow, okay.
Ich war die erste Background-Sängerin, weil da hat er erst seine Band gerade, seine Solo-Band gegründet. Ja. Und da war ich seine erste Background-Sängerin.
Ich will sie töten. darf ich eine Fliege vor laufender Kamera töten?
Bitte, wenn du das schaffst. Du bist am Miyagi-Style.
Ja, genau so mit Stäbchen. Ne?
Genau.
Okay, krass. Okay, das heißt, eigentlich vor deinem ersten Release und vielleicht auch noch vor deinen ersten Studioerfahrungen hattest du diese Bühnenerfahrung.
Mhm.
Ja, das ist natürlich auch eine mega Herangehensweise. Das heißt, als du bei diesem Sedusa Showcase auf der Bühne standest du eh schon 5, 6, 7 Jahre auf der Bühne generell?
Nee, nicht so lange. Ich glaube, das Showcase hatten wir auch 2001 und 2004 ist das Album erst rausgekommen und ich habe so richtig mit Mucke erst 99, 2000 angefangen. Mhm. Also mit 19, 20. Mhm. Und genau.
Und dann, wie groß ist deine Diskografie? Also wie viel hast du seit diesem Sedusa-Album, wie viele Sachen sind rausgekommen? Alben?
Von mir?
Ja, generell, also Projekte, wo du involviert warst, wie?
Also Sedusa, Selina, das Original, dann habe ich noch ein Album mit Mackes gemacht.
Ah ja.
Und dann kam schon meins. Ich habe natürlich, also auf so Feature-mäßig und so, habe ich ja meine düstere Vergangenheit. Das ist ja so lustig, weil ich verstand halt voll auf dieses ganze Bass-Sultan-Hengst, Bushido und so.
Ja,
und dann hat Bushido mich irgendwann angerufen und war so, ey, willst du einen Song mit mir und Azad machen? Und ich so, oh ja, voll krass. Und meine Band so, nein, das geht gar nicht. Und ich so, ihr könnt mir meinen Traum nicht kaputt machen, dann nenne ich mich halt jetzt Boss Bitch Berlin. Und alle so,
oh.
Und Bushido dann auch so, hat mich angerufen, er so, Boss Bitch Berlin, muss das sein? Und ich so, ja. Und die beiden S sind Dollarzeichen. Und er so, oh Gott.
Okay, hast du richtig, you went all in.
I went all in.
Hammer.
Ja, das war so meine Gangster-Hip-Hop-Phase. Fand ich super. Ich habe das total abgefeiert.
Vielleicht sollst du mal die nochmal zurückbringen jetzt. Ich glaube, jetzt wäre die Zeit. Also vielleicht könnte Boss Bitch Berlin jetzt nochmal ein Streaming-Star werden in 2020. Was meinst du?
Auf jeden Fall.
Voll, ein paar Trap-Beats, ein bisschen Autotune.
Das ist ja mein kleines Side-Projekt.
Ein paar Markennamen einfach aneinander rein.
Genau.
Das
ist so meine zweite Persönlichkeit dann.
Voll, ja, witzig, ey, dass du sowas auch hattest. Ich hatte ja meine Bling-Bling-Phase und so viel Zeit eben in Amerika verbracht und irgendwie auch gemerkt, da, weißt du, passe ich so gut, gerade in dieser Rap-Welt, ne, so gehe ich total unter sozusagen, positiv, also denkt keiner, ich bin von woanders, sondern dachten alle, ich bin von da und war ich so, ja klar, und dann kaufe ich mir auch Bling-Bling und dann.
Aber hast du dann auf Englisch gerappt?
Nee, also ich war einfach nur viel da mit Produzenten und, weißt du, so habe irgendwie einfach so, und auch mit meiner Ex-Frau und meinem Sohn irgendwie einfach viel Zeit da verbracht und irgendwann so diese Kultur so adaptiert und dann mir da eben immer Schmuck gekauft und dann irgendwann so, weißt du, sitze ich so wieder in Hamburg so beim Döneressen und hab so ein 6.000 Euro irgendwie Bling-Bling-Bracelet und eine 20.000 Euro Kette mit meinem Logo und das war so super albern. Also jetzt im Nachhinein, aber damals war es so richtig wichtig, genauso wie jetzt, irgendwo muss man ja sein Geld ausgeben, ich war noch nie irgendwie für Sparen.
Natürlich.
Deshalb jetzt bin ich eben so, ja klar, ich kaufe mir den neuen MOOC für 9.000 Euro so und seh das als richtig sinnvolle Investition, aber genauso sinnvoll habe ich eben damals das gesehen, irgendein Logo mir in Gold und Steine zu machen. So,
wie,
ne?
Geil.
Das ist schon witzig, wenn man so... Ja. Wenn man so eine dokumentierte History hat, das finde ich einfach so geil an meinem Leben, weil wie ist das bei dir? Hast du so Regrets? Also anscheinend nicht, weil sonst würdest du ja nicht die Boss Bitch Berlin Story direkt auspacken. Also eigentlich so, wirkst auch so, als wenn du sehr cool damit bist, was auch immer du gemacht hast und auch wenn.
Ja, ich finde, das gehört auch alles. Ich finde, das gehört auch irgendwie alles dazu. Ja. So, man zweigt dann manchmal so ein bisschen ab und dann geht man mal so da lang und dann geht man da lang und dann findet man das cool und dann ein Jahr später findet man das, was man vorher gemacht hat, total uncool. Das ist, ich glaube, so ist es einfach. Man entwickelt sich weiter und man lernt dazu und so Geschmäcker ändern sich auch von mir ständig.
Total, ja.
Deswegen.
Das ist wirklich schwer irgendwie. Als Person der Öffentlichkeit, also dieses, ich finde immer dieses Keep It Real Stigma ist ja gerade im Hip-Hop so wichtig, ne? So, und dann ist einfach
braucht kein Mensch.
Ja, also beziehungsweise muss einfach die Definition sein, ja, keeping it real ist eben auch Wachstum und ist
Veränderung.
Evolution und genau. Ist Veränderung.
Ja,
und
voll.
Das kann nicht sein, dass das keeping it real heißt, da, so wie dich Leute entdeckt haben am ja. Tag 1, so musst du für immer bleiben. Weil gerade bei jemandem wie dir oder mir, der jetzt schon seit Anfang der 2000er oder bei mir Mitte der 90er Sachen rausgebracht hat,
ja.
Ich habe ja Leute, die sagen so, ich kenne noch deine alten Sachen.
Ja.
Und sagen dann aber so Sachen.
Buy my old albums.
Nee, und sagen aber auch so dann Sachen, die für mich noch neu sind. Weißt du, so ich bin mit deinen Sachen aufgewachsen. Und dann so Poesiealbum. Und ich so, ja, du bist ja einer von meiner, weißt du, das ist ja erst 10 Jahre alt. So. Ich habe ja schon 20, 25 Jahre alt.
Ach, krass.
So, das heißt, ich habe ja überall mal, weißt du,
ja,
diese,
okay.
Diese erste Stunde Fans habe ich ja in den 90ern, Anfang 2000, Mitte 2000, Ende 2000,
ja.
Also Ende, weißt du, oder zu, ja. Ende 2000 ist zum Glück noch nicht ganz da, aber ich meine 2010, dann irgendwie ja. 2015, weißt du, und jetzt, das ist schon echt merkwürdig, so, wenn man sich so zum Dienstleister seiner Zuhörer macht, hat man, glaube ich, pauschal verloren.
Das, ich glaube auch, aber das machst du ja auch ja. nicht.
Nee, ich nicht, aber also. ich hab schon so auch ein paar Rap-Idole so. Also ich, sowohl welche, die sich zu sehr wegentwickelt haben von dem Kern, wofür ich sie angefangen habe zu lieben, als
ja.
auch Leute, die zu sehr das sind, was sie Mitte der 90er schon waren und wo mhm. ich dann auch denke, ey, come on, dude, weißt du, so
ja.
2020 kannst du schon mal irgendwie ein bisschen anderen Beat picken, der, weißt du,
okay.
der so ein bisschen...
Wer denn zum Beispiel?
Also ich zum Beispiel, Redman, jetzt hat er gerade eine richtig coole 3-Song-EP neulich rausgebracht, so.
Ah.
Aber der war so zum Beispiel so ein Dude, wo ich so die ersten 8 Alben komplett, ich fand alles geil und dann ist er genau, also kam eben nie irgendein extra Level nochmal dazu, so
ja.
dass irgendwas an persönlichen Texten kommt. So bei mir war ja auch ziemlich viel so, ich bin der Geilste, ich kiff viel, ich bin, weißt du so, Punchline ja. hier, Punchline da, Wortspiel
ja.
da, Flow, Pattern hier.
Ja.
Und dann irgendwie ab 30, so ab dem Diss, wo ich herkomme, Album, da, wo Album 2009 kam das und da mhm. war ich so um die 30, mein Sohn kam gerade in die Schule
mhm.
und das ist ja auch, glaube ich, für einen Mann nochmal so, für mich war natürlich diese Vaterliebe schon initial ab dem Moment, wo er geboren wurde, aber ich fand gerade diese Zeit so 4, 5, 6, wo er so ein sprechender Mensch wurde und wo
ja,
ich auch meine,
das ist so krass.
Meine Wichtigkeit und meine Rolle irgendwie viel, weißt du,
ja.
als Baby war immer so auf, okay, weil Brooke hat ihn super lange gestillt auch. Weißt
ja.
du, es war dann so auf, okay, am Ende, also ich kann ihn eine halbe Stunde rücken, der will einfach nur an deinen gottverdammten Bubs saugen. So. Ich kann nichts, weißt du, ich kann ihm das nichts Adäquates anbieten, was das. Und irgendwann habe ich dann so voll mein Place gefunden, weißt du, wo ich so wusste.
Ja,
so.
Das ist voll cool. Aber es geht mir ähnlich. Ich glaube gar nicht mal, dass es unbedingt so ein Männer-Frauen-Ding ist. Ich finde auch Kinder mit 4 ja. ist einfach, du kannst einfach schon voll mit denen quasseln
genau, ja.
und also Sachen unternehmen und so.
Menschen richtig werden. Und da
ja.
diese ganzen Schalter gleichzeitig eben 30 werden, ist ja, glaube ich, oder ne, diese ganzen runden
mhm.
Geburtstage sind ja immer bei Menschen, glaube ich, so, dass man so denkt, jetzt es muss sich eh irgendwas ändern oder man hinterfragt mehr, als
ja.
man es das Jahr vorher getan hat.
Ja, voll.
Und dann eben zusätzlich dieses, dass die Vaterrolle irgendwie mehr gespürt habe und so da habe ich dann auch voll aufgemacht. So. Also,
mhm.
also total viel Inhalte, die ich vorher nie in meinen Texten bearbeitet hätte, weil ich so gedacht habe, so, das ist irgendwie zu intim, zu persönlich.
Yeah.
Und dann aber so, nee, wenn es raus muss, muss es raus. Und wenn der Song jetzt eh schon da ist und ich würde ihn nicht nur, weil ich ihn gemacht habe, rausbringen, aber wenn es ein guter Song ist, der mir im Herzen liegt, dann will ich den schon mit den Leuten auch teilen. Und da dann zu sehen, was die Reaktionen waren, so, ne? Also weil eigentlich ab da finde ich meine Karriere erst richtig rewarding, weißt du, dass so,
mhm. Sache,
dass so viel zurückkam, so, weil ich teilweise so von 0 auf 100 im Alltag mit Leuten, die kommen auf mich zu, ich weiß nicht, warum sie auf mich zukommen, wahrscheinlich, weil ich Sammy Deluxe bin und dann weiß ich ja nie, was die wollen, weißt
ja,
du, ist
ja.
es das Foto oder ist es
ja.
irgendwie mir nur sagen, dass sie meine alte Musik geil fanden, wollen mir eigentlich ein Kompliment geben, aber es zieht einen auch runter, weil
ja.
sie, weißt, kennen die Neuen
ja.
nicht oder so. Und dann Neues kam so ein Typ an und war so echt von 0 auf 100 war das Gespräch so, auf so, hey, ey, ich habe einen Song von dir gehört, da hast du gesagt, du bist irgendwie ohne Vater aufgewachsen und hast dich auch von deiner Frau getrennt, sodass dein Sohn jetzt auch nicht durchgehend mit dir aufwächst. Und bei mir ist es so, ich und meine Freundin kriegen ein Kind, aber haben uns jetzt schon eigentlich getrennt. So. Und ich weiß jetzt schon so. Und dann haben wir, weißt du, ich wusste nicht mal seinen Namen und wir waren aber sofort auf so einer unglaublich tiefen Gesprächsebene, wo man ja sonst teilweise nicht mehr mit seinen, weißt du?
Das ist krass.
Freunden hinkommen.
Aber das ist doch voll geil.
Genau, und das finde ich eben so schön. Und deshalb ist
ja.
es irgendwann also auch ein bisschen so messwert geworden, gerade durchs Altern. Weißt du, ich erwarte nicht vom 20-jährigen Rapper, dass er mir irgendwie den super Deep Shit erzählt.
Ja.
Aber wenn du jetzt irgendwie 20 Jahre konstant deine Musik machst, finde ich es dann langweilig, immer nur zu hören, dass du der krasseste Rapper bist und nie irgendein Song, der mal irgendwas, weißt du, erzählt.
Ja, voll.
So, wo man
voll.
Gänsehaut kriegt. So.
Ja, total.
voll. Wie, was war so dein Hauptdrive, Musik zu machen? War es immer eher so dieses Melodie-Ding, dass du so irgendwie, du hast so Melodien im Ohr und dann suchst du Worte dazu? Oder nee. Warst du, du hast Themen, die du besprechen willst? Oder was war dein Drive, Musik zu machen?
Also bis jetzt, also bis zu, ich würde sagen, bis zu meinem letzten Album, Zu Fuß, das quasi das erste Singer-Songwriter-Album, 2014, 2015. Oder da war es vielleicht auch noch so ein bisschen so, dass das einfach Textzeilen, die ich geil fand. Mhm. So, ne? Also bei mir geht es in erster Linie um den Text.
Okay.
Weil das finde ich auch, das ist am allerschwersten. Was will ich sagen, wie will ich sagen? Eine Melodie und so ein Playback und alles drumherum, das kriege ich immer hin. Mhm. Aber der Text, ne, weil es auch immer persönlich ist, ist halt mega wichtig. Und jetzt ist es aber noch viel, viel mehr so. Und da muss ich auch wirklich sagen,
boah, ich hab's nicht geschafft.
Damn it!
Fast! Scheiße. So, es ist immer mehr so?
Jetzt gerade, also bei den Liedern, an denen ich jetzt gerade arbeite, ist es halt einfach so, dass ich unfassbar krass den Drive habe, ich möchte was sagen. So, es gibt bestimmte Themen, die müssen jetzt raus. So, ich war nie ein Mensch, der Musik gemacht hat wegen der Musik willen, so. Sondern es war immer irgendwas musste raus, aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist noch mal krasser so. Hm. Und das hat definitiv mit meinen Kindern zu tun. Also, dass ich denen das vorleben möchte, was ich gerne gehabt hätte, so, weißt du? Dass ich eben nicht irgendwie runterschlucken will oder irgendwas verdrängen will, sondern dass ich wirklich alles auf den Tisch packen möchte, egal welches Thema das ist, egal wie unangenehm das ist, ich möchte, dass eine Offenheit besteht, so, und ich möchte für mich auch offener werden und auch direkter im Umgang mit anderen Menschen, so, und das ist irgendwie gerade so der Drive, den ich habe, und der ist so krass wie noch nie.
Voll, wir
also, ja.
Um einmal vielleicht das den Leuten zu erklären, wir haben uns ja, glaube ich, erst so richtig kennengelernt vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so. Du hast für das MTV Unplugged von mir die ganzen Vocal Arrangements für meine Sängerin da gemacht.
Genau.
Und da hattest du eben die Demos immer geschickt, wo du schon deren Stimmen jeweils, ne, so, also ein bisschen nicht imitiert hast, aber du hast sozusagen die Stimmen immer, also die einzelnen gesungen. Harmonien, Stimmen immer und Melodien gesungen.
Ja.
Und da kamen eben deine Chöre an und waren auf den Demos, das klang so geil und ich so, okay, warte. Und dann ab dem Moment haben wir eben viel zusammengearbeitet, hast viel auf Hochkultur, Teil 1, der schon draußen ist, und auch auf Teil 2, der noch in der Mache ist, Sachen gesungen, und da habe ich so deine Range gecheckt und irgendwie auch wirklich verstanden, so, okay, du bist einfach ein mega Chor, also du kannst krasse Chöre aufbauen und bist aber auch total into Body Percussion, also du machst auch gerade bei deinen eigenen Songs super viel, weißt du, auf den Körper hauen, schnipsen.
Genau, stampfen. Alles.
So, wer waren denn so Artists, die dich als Künstlerin, so wie deine Facetten, die du jetzt präsentierst, gibt es da so Künstler, die dich geformt haben, oder?
Also was dieses Body Percussion Ding angeht, gibt es. Willst du es nochmal probieren? Komm. Nee.
Ich brauche eine Fliegenklappe einfach. Oder einen Flammenwerfer. Ich denke wirklich immer, weil ich habe auch Sprühdosen hier. Einfach nur einmal kurz Sprühdose und Feuer.
Die Tierschützer so.
Nein. Wir leben jetzt hier im Einklang. Komm, wir sind cool mit dir, Fliege, du kannst hier chillen.
Aber nerv uns nicht. Also was so Body Percussion und so angeht, ist es definitiv Camille.
Aus Frankreich, ne?
Die französische Sängerin, die hat mich krass beeinflusst, als ich so ihr eines Album gehört habe, mit dem sie auch durch die Decke ist, ja, so in Frankreich. Da war ich richtig so, okay, krass, das will ich auch machen.
Das war komplett, glaube ich, nur.
Das war fast komplett. Also da war dann mal irgendwie so ein E-Bass oder so dabei oder auch so ein paar andere Elemente. Aber
fast alle Elemente, die man hört.
Es war fast ein A-Cappella-Album eigentlich. So. Ja, das war halt echt krass. Und ich habe ja an meinem letzten Album auch mit ihrem Produzenten gearbeitet. Mhm. Super netter Brite, super netter Typ. Also die auf jeden Fall, dann natürlich, also dieses Chor-Ding, so, ne, ich liebe halt Chöre über alles, und da kannst du von irgendwie meinen Pfadfinder-Roots irgendwie gehen, wo ich das ja schon irgendwie aufgesaugt habe, zu den ganzen Leuten, wo ich Background gesungen habe, also Farin Urlaub und Udo Lindenberg und Max Herre und so, da haben wir das ja auch ständig gemacht. Aber was hat mich sonst so, ich weiß gar nicht, ob ich so Vorbilder habe. Ich stehe halt auf Pfadfindermucke und ich stehe auf Hip-Hop so. Und ich meine, wenn du dir irgendwie Timbaland anhörst oder so, die Beats von dem, die sind ja auch teilweise, natürlich ist das alles mega fett produziert, aber der macht ja mega viel mit Beatbox und diesem ganzen Zeug so, ne? Und schneidet es halt auseinander und macht daraus einen dicken Beat. Und irgendwie sind es so von allen, nehme ich mir so.
Und wer war so, hast du so zum Beispiel so wie Lauryn Hill, könnte ich mir jetzt vorstellen, so gab es irgendwie so ein Mädel oder eine Sängerin oder kann ja auch ein Sänger sein, aber ich glaube irgendwie gerade dieses, bei Frauen habe ich so das Gefühl, so viele schwarze Mädels früher so, Lauryn Hill war dann auf einmal so, oh krass, das ist so, die spricht mir so krass aus der Seele und oder
ja,
gab's so eine?
Ja, bei mir war so, also eine gab's gar nicht. Nee, ich würde sagen, so Erykah Badu.
Genau so sein wolltest du oder dich dann genauso angezogen hast eine Zeit lang oder irgendwie so, die so richtig dich geprägt hat?
Nee, gar nicht. Ich habe halt voll viel, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe halt voll viel Erykah Badu gehört und Jill Scott. Ja. Und jetzt so die neueren, da fand ich halt Leanne LaHavers total, finde ich super krass.
Das ist unglaublich, auch also wie die Gitarre spielt, ne? Boah, das ist so richtig Level.
Tschüss. Ja. Das ist richtig geil. Und ich meine, Beyoncé, Destiny's Child, habe ich mega abgefeiert.
Ich habe Destiny's Child in Hamburg gesehen, in einem Club, der ist jetzt Knus, der hieß damals Schlachthof, das ist der alte Schlachthof da.
Ja.
Und
das klingt klein.
Da passen 500 Leute rein und es waren 100 da.
Nein!
Und es gibt so eine, die Bühne ist eben also wirklich so hoch vom Boden und irgendwie an der rechten Seite, an der linken Seite, wenn du vor der Bühne stehst, links, geht so eine Treppe dann hoch auf so eine andere Ebene und da kannst du auch auf der Treppe stehen und ich stand sozusagen genau auf der Höhe von der Bühne.
Nicht dein Ernst.
Und hab da irgendwie auch so Joint geraucht, also war so richtig so Club, weißt du, war nicht jetzt so, du gehst auf ein Riesenkonzert und dann wirklich, glaube ich, echt so Schnitt und 8 Jahre später dann in der Riesenarena so eine Beyoncé-Solo-Show gesehen, was wirklich
das habe ich auch mal gesehen.
Mit die krasseste Show war, als Show einfach, also wenn du es so siehst, so wie Zirkus
Hollywood.
Oder so, ne, also, und
mega
aber auch nach Musikmaßstäben krass, aber eben auch nach einfach Performance-Art-Maßstäben, Tanzmaßstäben, alles. Outfit, Visual Arts, sonst war wirklich. Aber das war interessant, weil da war das noch die Erstbesetzung, also da hatten die gerade diese Wyclef-Single, war das Say My Name oder
irgendwie sowas.
Say My Name war später, oder? Das war ja so ein richtiger, ich weiß nicht, irgendwie so dieses erste Destiny's Child, der erste große Hit, der hat auf jeden Fall Wyclef
Bills oder produziert. So.
Und da war das noch diese Urbesetzung, also irgendwie Kelly, Beyoncé und dann aber diese zwei anderen. Die raus sind. Davon ist eine auch nochmal echt erfolgreich geworden, das eine Dark Skin Girl, die hatte eine richtig krasse Solo-Karriere, aber ich habe ihren Namen gerade nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Und das war so krass, dann einfach zu sehen, weil man die ganze Zeit nur auf Beyoncé geguckt hat, weißt du, und es war noch also gar nicht so...
Ja.
Vielleicht auch schon so ein bisschen festgelegt wäre, aber
definitiv festgelegt.
Egal in welcher Combo, aber auch die standen. Weißt du, manchmal guckt man ja immer so in die Mitte oder die, so, aber das war irgendwie einfach so, man folgt immer der.
Ja,
so,
ich
nicht nur wegen schön oder so, sondern wirklich auch diese, also diese
die Präsenz
Star-Power
so. Mega krass.
So unglaublich.
Aber ich meine, der Papa war Manager und so und der hat schon gesagt, so meine Kleine muss nach vorne.
Bei Papa fällt mir gerade ein, auch weil du gesagt hast, bei Texte persönliche Texte heißt, ist ja irgendwie auch schon fast immer so ein. Also im Rap hat mich irgendwann dieses Labeling genervt, weißt du so?
Yeah.
Also ich habe Battle-Texte, aber jetzt schreibe ich auch so Thematexte. So, was heißt denn Thematexte? Das alles hat doch irgendwie ist so ein Thema.
Yeah.
So, und dass man das Rapper dann so zählen soll. Also ich habe jetzt so 3 Battle-Tracks, aber dann noch einen für Frauen und einen Thema-Song und einen politischen. So, und,
echt?
So, und persönliche Texte kann ja auch irgendwie so das oberflächlichste Scheißzeug der Welt sein. Weißt du, ich finde, bei dir macht es eben so, dass du persönlich, dass ich wirklich immer das Gefühl hatte, ich check, und das mag ich eben als, zack. Ich hab sie. Ich mag das bei dir, dass ich so das Gefühl habe, oder das ist sowieso, was mich an Lyricists und Textern in Bann zieht, wenn ich nicht nur höre, der Text gut geschrieben, der hat einen guten Reim, sondern ich check den speziellen Blickwinkel von dieser Person und check so, was der die Berechtigung gibt, überhaupt Texte zu schreiben, weil einfach nur ein Song, weiß egal in welcher Reihenfolge du die Worte, so Hoffnung und ich vermisse dich und ich liebe dich und man kann so, weißt du, als gerade im Gesang, weißt du, sich auch viel durchmogeln, weißt du, mit krassen Melodien und krassen Arrangements.
Wobei im Deutschen nicht so wie im Englischen.
Nee, stimmt. Aber bei dir zum Beispiel alle Striche außer Papa. Das war einfach so ein Song, so, wo ich dich dann wieder gehört habe, nachdem ich eben das letzte Mal, glaube ich, diese Sidusa-Sachen irgendwie gecheckt habe. Und ich war so auf, wow, das ist so special, wie das geschrieben ist. Du erzählst quasi super humorvoll ganz viele Arten von Männern auf, mit denen du schon was hattest, also an Nationalitäten und anderen Klischees, ne, irgendwie so von den schlauen Professoren bis irgendwie zu den, ich weiß nicht genau, und das Resümee ist dann immer so alle Striche außer Papa, ne? Ist der Song aus so einem totalen Ohr, das wäre ein witziges Ding, das einfach dieses alle Schlampen außer Mutti-Ding umzudrehen, oder hattest du wirklich quasi einen Frust auf irgendwie Männer und hast das aber so positiv in was Humorvolles geflippt?
You will never know. Nee, es war wirklich, es war so lustig, es ist wirklich eine perfekte Kombination aus den beiden Sachen. Ich habe mit meinem besten Freund telefoniert und hab mich voll ausgekotzt über irgendeinen Typen. Und er hat dann einfach nur so spaßhalber gesagt, so, ach, Selinchen, alle Striche außer Papa. Und ich so, wow, mega Zeile. Und dann kam der Rest halt ganz von alleine so. Und dann war es halt wirklich eine Kombination. Also zu der Zeit war ich auch echt so, boah, ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf euch Typen. Und das ist eine lustige Zeile, daraus muss ich unbedingt einen Song machen. Also es war genau die Kombi.
Und für mich war es eben so, denn auch, ich habe mir das, auch das Video damals angeguckt und auch so dein ganzes Optisches und wie deine ganze Kampagne zu dem Album optisch war, es war eben super weit weg von allen Black Girl Klischees quasi, fand ich. Ne? Also es war so, nicht jetzt extra auf, ich mache mal jetzt auf super Deutsch, aber es war eben so, ich mache mal jetzt nicht irgendwie, weißt du, es muss immer High Heels sein und es muss immer irgendwo ein Strobolicht blinken, weil ich R&B-Sängerin bin, sondern ich bin auch im Schwarz-Weiß-Video einfach mit meiner Klampe auf der Straße, irgendwie erinnere ich auch so ein bisschen so die Szenerie. Und war das einfach nur eine Reflexion von, wie du eh bis zu dem Zeitpunkt dich entwickelt hast und wie du als Mensch warst, und zu dem Zeitpunkt warst du dann, hast glaube ich auch alles independent gemacht, ne, ohne Label.
Genau.
Dass das quasi einfach nur eine Reflexion war, so, ey, ich mache jetzt eh alles, deshalb muss ich mich nicht verstellen, oder war es auch so, hast du so ein bisschen das so als Image auch nicht gekünstelt, aber weißt du, hast du es kreiert, oder war es wirklich nur, weil keiner dir gesagt hat, jetzt, ja, aber wir geben dir jetzt 100.000 für dieses Album, deshalb musst du aber auch jetzt das Lackkleid tragen und, weißt du, oder irgendwelche komischen, weißt du, gerade Frauen werden ja immer in irgendwelche komischen optischen Rollen dann gezwängt, wo dann der irgendein Manager A&R denkt, so, das Kleid jetzt oder der das Outfit oder.
Ja, ich meine, geilerweise war das bei mir jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, das Label oder irgendwelche Manager sagen mir, was ich machen muss. Also es war schon immer mehr oder weniger alles auf meinem Mist gewachsen so. Aber da zu der Zeit, als ich Papa geschrieben habe auch, habe ich gemerkt, so, okay, das ist mein Ding. Einfach Gitarre spielen, weil ich Gitarre irgendwie habe ich ja mit 13, 14 bei den Pfadfindern gelernt, und die habe ich dann so wieder rausgekramt und war so, ey, das ist voll geil. Das mache ich das doch mal. So. Und dadurch, dass ich mich auch wirklich von allem getrennt habe und alle auch von mir, so.
Also Businessstrukturen.
Businessmäßig, genau, Management und Booking und Label und Bands und keine Ahnung, Produzenten, was weiß ich. So, ich habe einfach mal gesagt, so, ey, hier, weißt du, ich mache jetzt mal alleine und guck, was dabei rauskommt. Und habe halt gemerkt, wie geil das ist, wenn man einfach mal alles selber macht. Ja. Die Videoidee sich überlegt, was ziehe ich an. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Stylistenfreund, der mir natürlich geholfen hat, weil ich jetzt nicht so die krasse Stylistin bin, aber so wirklich, ich war halt in allem involviert und habe gemerkt, wie cool das ist. Es war natürlich auch viel Arbeit so, aber es ist einfach, wenn du künstlerisch überall drin bist, so, dann wird es eben auch genau so, wie du dir das vorstellst.
Als Kontrast zu der Zeit davor, was hatte dir vorher gefehlt in deiner Art, wie du ins Business gekommen bist und wie du das gelernt hast, was dein Part ist sozusagen?
Ich hatte selber keine Vision von mir. Ich habe immer andere Leute, ich habe immer gedacht so, naja, Selina, du kennst dich halt nicht aus. Das wissen andere Leute viel besser, wie du zu sein hast oder was für Songs du schreiben solltest oder wie du rüberkommen solltest. So, das lasse ich die mal entscheiden, weil ich habe eh keine Ahnung so. Ich glaube, es ist einfach auch ein Ding, was so mit Selbstbewusstsein und einfach mit dem Alter kommt, dass man irgendwann weiß, was man mag und wie man sich selber irgendwie nach draußen präsentieren will. Und dass das einfach viel geiler ist, als wenn man das anderen Leuten überlässt. So einfach Verantwortung abgeben, nö.
Aber
das war dann einfach nicht mehr so.
Aber war jetzt nicht so, dass es immer Männer waren, die also du hattest nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie so...
Ich habe nie so dieses Frauen-Männer-Ding, auch wenn es natürlich, ich meine, in der Musikszene ist es mega sexistisch alles und so. Aber das war für mich nie so ein Trigger oder so ein Problem oder so. Oder dass ich so gedacht habe, so, oh, die Männer sagen mir jetzt, und jetzt will ich... Gar nicht. Das ist irgendwie, das war cool. Für mich nie ein Ding so.
Und wie war diese, diese ganzen Background-Sachen, die du auch über Jahre gemacht hast, wie hast du das, wie kann man das, oder andersrum, ich habe viele Sängerinnen kennengelernt, die auch dadurch, dass sie Background singen und dann auch so eine regelmäßige, feste Karriere haben, gerade wenn sie für Acts singen, die, die viel unterwegs sind, dass es auch sehr deren eigener künstlerischen Entwicklung oft in den Weg kommt, weil, weil du bei deiner eigenen künstlerischen Entwicklung eben nicht diesen Tagessatz hast. Weißt du? Wenn du jetzt als Celina Bostic dich hinsetzt, dann musst du eben alles selber finanzieren, alles selber machen, und wenn du aber jetzt irgendwie, weißt du, mit Udo Lindenberg unterwegs bist, weißt du einfach, okay, weißt du, du die Tagesgage oder was auch immer, ne, so, und das Hotel und die Anfahrt ist bezahlt, und hast du da jemals irgendwie das Gefühl hat, dass das eine das andere auscancelt? Oder?
Ja. Deswegen habe ich das 2013, also kurz bevor ich mein Album rausgebracht habe, habe ich dann auch allen gesagt, so, jetzt ist wirklich mal gut. Weil es ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, es ist so ein unfassbar bequemer Job, Background zu singen. Also vor allem bei den Leuten, mit denen ich unterwegs war, so, sind einfach mega erfolgreiche, tolle Bands, weißt du, du wirst gepampert von vorne nach hinten, so, und es ist einfach easy life. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, so, ey, wenn du jetzt nicht die Kurve kriegst und dein eigenes Zeug anfängst zu machen und wirklich konsequent sagst, nee, das mache ich jetzt nicht mehr erstmal, so, dann schaffe ich es das auch nicht so.
Und ja, weil der Kopfhick muss eben einfach krass sein. Wenn das, weißt du, du bist Sängerin und dann wirst du dafür bezahlt und stehst auf riesengroßen Stadienbühnen und dann bist du aber so dein eigener Artist und dann spielst du, weißt du, irgendwie vielleicht
spielst du vor 50 oder 100 oder, voll.
Und zahlst noch drauf oder,
weißt und du. Und bist halt auch nicht so, ne, ach, Frau Bostic, bitte einmal hier entlang, so, ne. Dann ist so, sind Sie sicher, dass Sie die Richtige sind hier? Zeigen Sie mal Ihren Pass, so.
Ich fand es interessant, auch andersrum, dass irgendwie Pierre von Seed, also Peter Fox, ja auch in so einer neuen Band irgendwie irgendwas, wo er mitproduziert hat oder so, und da ist er aber auf der Bühne nicht Vocalist, so, da ist irgendwie so ein anderer Sänger und er ist irgendwie so am Keyboard oder so, und mein Homie Tony Brown hat da so ein paar Gigs letztes Jahr gemischt und war so, ich bin da so mit so einer Band unterwegs, dass Pierre ist auch dabei, und ich so, was macht er da?
Was? Das wusste ich gar nicht.
Sind die irgendwo auf einem Festival, weißt du, so am 14 Uhr Nachmittagsslot, so eine Band, die, glaube ich, die sind richtig krass, so, und sind aber noch nicht so large kommerziell, und dann haben dann so 14 Uhr Nachmittagsslots mit irgendwie, weißt du, weiß nicht, 500 oder 1000 Leuten auf so einer riesen Fläche, und dann steht da so Peter Fox und spielt da eben ein paar Keyboards und könnte aber auch abends der Main Act sein, so, weißt du, wenn er ein neues Album droppen würde, aber ist so auf eine.
Wie geil.
Das ist always levels to the shit.
Ja, voll. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt quasi wieder so ein bisschen von vorne anfange, aber es ist mir alles egal. Ich, so, wenn ich was zu sagen habe, dann will ich das sagen und dann mache ich das durch die Musik. Und weißt du, alles andere kommt schon.
Als wir angefangen haben, so zu connecten und zu arbeiten, da meinst du auch so ein bisschen, dass ich dich so ein bisschen aus so einer, wie sagt man, postnatal oder wie sagt man?
Postnatale Depression.
Nee, nicht Depression, aber also, postnatale, zumindest ein bisschen Musiklethargie vielleicht.
Ja,
oder so,
total.
Dass ich dich da ein bisschen rausgekitzelt habe irgendwie durch die.
Ey, also
ich wollte jetzt gar nicht das Lob abkassieren, aber ich wollte nur sagen, so
voll.
Gern geschehen. Und seitdem, dann hatten wir auch, glaube ich, hatten wir mal angefangen, was zu schreiben, einen Song, und das war auch schon so ein Thema, da ging es, glaube ich, das war so in dieser Flüchtlingswelle-Zeit, und da, weiß ich, wir saßen irgendwie im Studio, im NH-Studio an der Spree hier, und du hast mir den Song auf der Klampfe vorgespielt und dann auch über das Thema geredet, so, ist, glaube ich, inspiriert von so einer Demo, die irgendwie genau vor deiner Tür, oder irgendwie hast du mir die Story so erzählt, dass du es aus deinem Fenster gesehen hast oder so. Und das wirklich, da habe ich auch gemerkt, wie wichtig dir der Text ist, weil du hast wirklich beim Reden über das Thema Tränen in den Augen bekommen. Ne? Also ich habe wirklich so gemerkt, so, da bist du so jemand, der offen mit seinen Emotionen ist, also noch, also so, nicht nur in Songs, sondern auch wirklich, dass er sich nicht schämt, wenn dann eine Träne fließt. So
irgendwie. Nee, ich bin voll die Heulsuse, ich kann gar nicht anders.
Und da hatten wir irgendwie ein bisschen zusammen gewritet. Ist der Song irgendwas, ist der noch was geworden?
Oder? Der ist quasi fertig.
Okay, nice. Weil danach hast du auf jeden Fall irgendwann Kino, mit Kino connected und viele von deinen
neuen Sachen. Genau. Also die Geschichte geht ja, warum ich so musiklethargisch war, war, dass ich dieses Album 2014 zu Fuß rausgebracht habe und es auch alles so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe getourt, ich war Vorruppe irgendwie von Hinz und Kunz, Andreas Burani und Sarah Connor und Johannes Oerding und Judith Holofernes, Moop Mama. Und also ich habe wirklich, ich bin viel getourt und habe auf den Auftritten dann auch immer meine CDs verkauft und so. Also es war wirklich, es war ganz, ganz toll.
Das darf man echt nicht unterschätzen, also wie krass das ist, dieser, wenn man Vorgruppe ist und selber noch zum Merchandise-Stand geht und seine CDs verkauft, wie viel einer von unseren Artists Kunstwerkstatt vor ein paar Jahren, Benjo, der war auch dann irgendwie auf vielen Touren mit Namika und der echt jeden Abend am Merchandise-Stand und dadurch haben wir wirklich seine ganze erste EP hat so nur recouped, weil er eben die CDs auch selber verkauft hat.
Genau, das hat halt super funktioniert und halt noch ein bisschen Merch, so ich hatte halt alles Striche außer Papa Jutebeutel, die gingen weg wie warme Semmeln. Und das war halt, also es war eine total schöne Zeit und irgendwann habe ich aber eben gemerkt und es war eben zu dieser Flüchtlingswelle, ne, in Anführungsstrichen und irgendwie AfD und das, als das irgendwie gerade alles so dann so aufkam, dass ich wirklich frustriert war und dass ich so meine so mein weißes Publikum, weil ich hatte überwiegend ein weißes Publikum gehabt, dass ich so das Gefühl hatte...
Das geht allen in Deutschland so, by the way.
Ja.
You're not special.
Okay, that's good to know. Aber ich war so ein bisschen so, ey, weil meine Lieder waren so positiv und optimistisch und lebensbejahend und die Leute haben mir immer gesagt, oh, und ich gehe mit so einem schönen Gefühl irgendwie aus deinen Konzerten und ich war so, ey, irgendwie will ich euch gar kein gutes Gefühl. Ich habe irgendwie, ich bin so frustriert gerade mit diesem Land und was hier politisch passiert und eigentlich, ich will was ganz anderes sagen. So, ich will gar nicht euch ein schönes Gefühl machen. Und daraus kam dann irgendwie so ein bisschen diese Lethargie, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht in Musik machen. Das geht gar nicht, dachte ich damals irgendwie so. Und dann war das ganz gut, dass ich schwanger geworden bin und irgendwie meine beiden Kinder innerhalb von 2 Jahren irgendwie gekriegt habe. So.
Ja, da haben wir eine gute Ausrede,
genau, das war,
alles Mögliche andere nicht zu machen.
Genau, das war dann so fürs Außen irgendwie so, ja, nee, ich habe jetzt erstmal irgendwie Mama und bla bla. Und ich dachte mir aber so, ey, das war's mit der Musik, ne?
Ja,
so, ich war echt, so? Das war wirklich, ich war so, nee, ich muss irgendwas machen, was wirklich was bewirkt, vielleicht mache ich irgendwas Soziales, oh, aber ich weiß nicht. Und habe halt echt irgendwie so gehadert. Und dann kam doch irgendwann wieder so 1-2 kleine Textzeilen und musikalische Ideen, aber ich war immer noch so, nö, mache ich nicht. Und dann hatte ich eben die Idee, mich mit Keno zu treffen, weil ich wusste, ne, ich war ja mit Moop Mama auf Tour gewesen. Und ich wusste, wir verstehen uns einfach super. Und Keno hat halt auch so ein paar politische Texte, die ich super finde. Weil ich finde es mega schwer, über politische Themen zu singen. So, ich finde, das ist echt so der schmale Grat zwischen, das sollt ihr jetzt aber nicht machen, und wirklich so eine Message haben.
Ja, das Herz berühren oder eben irgendwie einfach nur irgendwelche komischen Phrasen dreschen, die, auf Demo-Plakaten auch stehen könnten. Und dann
sehen, und die Leute so belehren wollen und so. Das wollte ich halt alles gar nicht. Und dann habe ich mich halt einfach ein Wochenende bin ich nach Hamburg gefahren und habe mich mit ihm getroffen und da haben wir halt auch nie wieder leise geschrieben so. Und das war für mich so, wir saßen beide irgendwie heulend bei ihm im Studio und waren so, das kann doch jetzt gerade nicht sein, was haben wir hier für einen Song gemacht, so, das ist der persönlichste, krasseste Song, den ich jemals gemacht habe, so, und der sagt genau das, was ich sagen wollte.
So. Wollen wir ihn spielen, wenn du ihn jetzt schon so antiest?
Ja, klar.
Wir wollten es eh machen, deshalb. Du hast eine Klampe am Start. Eigentlich ist das hier eher ein Talk-Podcast, aber wir können natürlich das auch immer abwandeln in alle möglichen anderen Entertainment-Formen. Wenn du gleichzeitig jonglieren kannst, ist es auch höchst willkommen.
Ich muss euch kurz die Geschichte, genau, das ist mein Spickzettel hier, weil ich heute quasi erst überlegt habe, ach, es wäre ja ganz geil, diesen Song zu spielen, und ich den aber quasi noch nie gespielt habe und deswegen heute zwischen dem Augenarzttermin meines Sohnes und Spielplatz habe ich mir das irgendwie jetzt schnell mal draufgebracht, deswegen Be Gentle, ja?
Ey, ein super Song, Ladies and Gentlemen. Selina Bostic mit einem neuen Song. Es ist eine World Premiere. Nie wieder leise in der Acoustic Version aus der Berliner Kunstwerkstatt. Let's go.
Ich schaue in den Spiegel und will jemand anders sein. Ich bin ein braves Kind. Warum bin ich ganz allein? Ich bin doch so klein, Warum falle ich trotzdem auf? Ich fühle mich so, so unwohl in meiner Haut. So lange, so lange leise, so lange leise, so lange, lange leise, lange, so lange leise. Solange ich den Spiegel meide, kann ich mein Licht nicht sehen. Ich such mir falsche Freunde, Freunde, die nichts verstehen. Ich lach bei Witzen mit, die auf meine Kosten gehen. Senke den Blick, schlucke die Tränen. Ich war so lange leise, ich war so lange leise. Betonung auf war. Ich beiße mir auf die Zunge, obwohl mir nach Schreien ist. Ich war so lange leise, aber ich bleib es nicht. Jetzt sag ich, was ich fühle, weil ich weiß, dass ich muss. Sing mir den Kloß aus dem Hals, werf mir den Stein von der Brust. Schaue in den Spiegel, was ich sehe, ist wunderschön. Ich weiß, warum ich schreibe und für wen. Kann euch nicht schützen, ich kann euch bloß zeigen. Wir haben eine Stimme, wir müssen nicht schweigen. Wir waren so lange leise, wir waren so lange leise. Und so lang wir waren so lange leise, wir waren so lange leise. Wir sind nie wieder 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 leise. Oh, 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 oh. Wir sind nie wieder leise. Ah, ah, ah. Nie wieder leise. Nie wieder, nie wieder.
More Fire. Oh Gott. Ich glaube, es hat noch nie. Musik in diesem Raum hat noch nie so gut geklungen. Aber ich habe auch gute Boxen, aber ich habe noch nie irgendwas in. Also, jetzt, wo wir Nachbarn sind, kannst du einfach öfter, kannst du einfach zum Proben öfter mal vorbeikommen. Das ist echt, das ist unglaublich. Ich habe wirklich auch schon echt mit vielen Leuten gesungen und ich bin ja kein ausgebildeter Sänger oder so. Und weiß so eben, wo mein Limit da ist. So, aber irgendwie wirklich, ich habe echt als Joke immer gesagt, wenn ich mit Selina singe, dann denke ich, ich bin das Krümelmonster und du bist einfach so ein Engels-Elfenwesen. So, deine Töne sind so.
Oh,
ey, also danke, deine Stimmkontrolle ist so krass. Irgendwann musst du mir echt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gesangsunterricht geben, bitte. So, einfach
sehr
so.
Gerne.
Ich weiß, auf das Level komme ich nicht, aber vielleicht.
Nee, du hast andere Qualitäten, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall, echt. Aber es ist echt so, so schön.
Dankeschön. Das ist
richtig, richtig, richtig.
Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Voll schön, dass ich hier
Fan
quasi meine
Musik und auch echt, weil die Songs so eine richtige Dringlichkeit haben. Aber ich finde eben auch nicht irgendwie, also du hast, ich habe das Gefühl, du würdest auch keinen Song machen, nur weil eine Dringlichkeit da ist, wenn du nicht die richtigen Worte findest. Nee. Ne? Also so. Geht dir auch so wie mir, dass so, egal wie wichtig dir ein Thema ist, so, ich sehe.
Man darf es nicht verkacken mit den falschen Worten, so,
und,
auf keinen Fall.
Und ich finde den Song unglaublich stark. Das ist auch der, wo ich am Anfang den Leuten erzählt habe, dass ich vielleicht ein, wenn ich schön genug vor der Kamera war, dass ich vielleicht eine Millisekunde in dem Video davon zu sehen bin. Mhm. Und einen anderen Song, den du bei Tupoca prämiert hast, in ihrem Podcast, den fand ich auch super vom Ansatz, weil. Du hast einen Song, heißt er Doppelt gemoppelt oder wie heißt er?
Doppelmoppel.
Doppelmoppel.
Genau, Doppelmoppel.
Und es geht nicht um Körperfett. es geht darum, dass ja gerade bei dem Mix, den wir sind, so in Englisch, das glaube ich, so half-cast sagen half-cast, viele und, ja. Und Deutsch sagen viele so halb-schwarz. Ne? Also ich sag's ja. Irgendwie auch manchmal um Sachen irgendwie, weißt du, da ist der Schwarz und da ist der halb-schwarz. Irgendwie ist es einfach komisch, ja. Weil man sich irgendwie zu irgendwas, weil man sich halbiert.
Halbiert,
ne?
Ja.
Und dann,
man ist so nichts Ganzes
genau.
Irgendwie mit dieser Beschreibung.
Und auch den Grundumstand, um das einmal kurz vielleicht vorher noch so zu checken, bei mir war es so, ich wurde einfach nicht von allen weißen Leuten schlecht behandelt, aber auf jeden Fall habe ich immer gemerkt, dass ich anders behandelt werde. Also auch ein bisschen so, alle haben mich anders behandelt. Es gab vielleicht ein paar Ausnahmen.
Ja.
Und bei schwarzen Leuten haben mich vielleicht auch ein paar mir mal gesagt, ich bin nicht schwarz. Aber generell war so das erste Mal, wo ich einen Raum mit schwarzen Leuten gefunden habe, war so Bruder. Weißt du? Also so haben mich die Leute Bruder genannt. Und da war so für mich sehr deshalb schon klar, auf welche Seite ich mich positioniere, wenn da die Leute mich Brüder nennen und da die Leute mich Neger nennen.
So, ja, weißt du?
Also deshalb...
Voll.
Sagen wir sind schwarz, aber wissen natürlich auch für uns selber, dass es Unterschiede gibt. Wir wissen ganz genau, dass es viele von unseren schwarzen Brüdern und Schwestern, die nicht weißes Blut noch in sich haben und eine hellere Hautfarbe haben, dass die auch noch viele größere Obstacles in der Gesellschaft haben.
Unfassbar, voll krass.
Und das ist wirklich so quasi, je dunkler du bist, desto schlimmer
desto
wird es.
Desto schlechter bist du behandelt, ja, total.
Genau. Und du hast eben diesen sehr smarten Song geschrieben, wo du sagst, ich bin nicht halb, ich bin doppelt. Und einfach so diese, ich habe auch das mit Schwarz-Weiß damals einen Song gemacht, wo ich auch so diese beiden Welten zusammengebracht habe. Und ich sage, ich bin irgendwie dies und das.
Ja,
und
also mir geht es darum, einfach so diese Energie wieder zu sich zu nehmen, so die einem so ein bisschen durch den Alltag, in dem man irgendwie so lebt und überlebt, einfach genommen wird. So. Weißt du, es wird einem so oft... so die Energie gezogen von irgendwelchen Leuten, die blöde Kommentare abgeben und denken, sie machen Kompliment oder was weiß ich so, weißt du, Leute, die über meine Kinder urteilen irgendwie, weil sie irgendwie so aussehen oder, ne, also man wird ja immer, die Menschen stecken andere Menschen sehr gerne in Schubladen so. Und ich will einfach, also mit Doppelmoppel vor allem, aber auch mit meinen anderen Songs einfach so, sich so die Energie wiederholen und so meinen Leuten geben, weißt du?
Ja. Voll. So. Das fand ich auch interessant. In dem Podcast bei Tupoka hast du gesagt, den Begriff hatte ich noch nie gehört, dass du gesagt hast, dein Sohn wird als schwarz gesehen und deine Tochter wird als weiß gesehen, oder?
Meine Tochter wird weiß gelesen.
Gelesen, genau gelesen. Sorry, genau.
Nicht ja, genau.
Gelesen, das finde ich auch interessant. Also das heißt quasi, wenn du mit deinen beiden Kids auf der Straße bist so und deine Tochter ein paar Schritte weiter von dir wegstehen würde, neben einer weißen Frau, würde man vielleicht eher denken, ah, das ist die Tochter von der weißen Frau.
Genau, meine Tochter hat blonde Haare und grüne Augen und halt helle Haut, so. Mhm. Und wenn die mit meinem Mann dann irgendwie läuft und die laufen voraus und mein Sohn und ich laufen hinten oder so, dann denken die Leute jetzt nicht, dass wir eine Familie sind, ne? Ja. So, und da merke ich dann auch, dass ich im Außen dann manchmal so dann so extra so sie so rufe oder sagt, ne, irgendwie so, hey, so, meine Tochter, ich sage jetzt nicht meine Tochter, aber so schon, dass ich so den Leuten klar machen will, so, die gehören zusammen, so, ne, die gehört zu mir, wir sind eine Familie.
Ja, ich hatte ja das auch irgendwie, dass ich dann mit meiner, also meine Mutter hat ja einen neuen Mann gehabt, der dann auch der Vater meiner Schwester wurde und ich war dann auch immer das braune Kind mit der weißen Familie und ich habe mich immer sozusagen als adoptiert gelesen in den Augen anderer, weißt du, ich war immer so, es kann gar nicht sein, dass die jetzt denken, ich gehöre irgendwie wirklich natürlich zu dieser Familie, sondern ich muss irgend so ein armes Kind aus irgendeinem armen Land sein, das die dazu geholt haben.
Oh
so.
Gott,
aber wie ist denn das, wenn man zwei Kinder hat und sich auch wirklich aktiv durch die Perspektive dieses durch die Elternperspektive quasi das Bewusstsein, dass Kinder in der Welt aufwachsen, lässt dann ja die Welt eh immer anders sehen. Ne?
Voll.
Also jedes Gutmenschen-Argument ist ja immer so, ich will nicht, dass meine Kinder in dieser Welt aufwachsen. So deshalb, weißt, ist ja ganz normal, dass man immer, was auch immer einen stört an dieser Welt, weißt, egal ob es Umweltding ist oder Rassismus-Ding, man sagt, projiziert das ja irgendwie immer dann auf seine Kinder.
Ja.
Wie ist denn das, wenn du dich jetzt wieder mit diesem Thema Rassismus so beschäftigst und dann irgendwie weißt, dass quasi dein Sohn es erleben wird, dass es quasi keinen Weg daran vorbei gibt und deine Tochter aber eventuell, wenn es nicht als Thema immer wieder aufgebracht wird oder sie deine Storys nicht miterlebt oder von ihrem Bruder, also für sich selber das, oder ja genau, erzähl einfach mal.
Also ich bin gespannt, wie das sich alles entwickeln wird, so, weil also meine Tochter erlebt halt auf eine andere Art und Weise Rassismus, die ich wiederum nicht nachvollziehen kann, weil sie wird Rassismus über mich oder über ihren Bruder irgendwie mitkriegen, so, ne? Mir ist es einfach nur wichtig, also ja, mir ist es wichtig, dass wir als Familie da offen drüber reden, so, und dass ich meine Kinder auch das, und das muss ich bewusst machen, weil das gibt's jetzt in Deutschland nicht so viel, einfach, dass ich die in Black Spaces bringe, so. Mhm. Dass die einfach auch mit anderen schwarzen Kindern zusammen sind, mhm. aufwachsen. Ich meine, ich bin eh jetzt gerade voll aktiv auch in der Community und so, mhm. und dann nehme ich sie halt mal zu irgendwelchen Treffen mit, mhm. oder so, und dass es einfach so eine Normalität wird und dass sie einfach mitkriegen, die sind nicht falsch, mhm. sondern die Menschen, die dann vielleicht mal auf sie gucken, die haben ein Problem. Ja. Wir haben kein Problem, so, mhm. weißt du? Total. Das ist mir eigentlich wichtig, so, dass klar wird meine Tochter andere, irgendwie andere Erfahrungen machen, aber sie wird trotzdem auch Rassismuserfahrungen machen. Mhm. So, einfach, weil ich ihre Mutter bin. So, mhm. und, ja.
Wie siehst du das denn mit diesen Safe Spaces? Weil ich meine, ich finde, es ist irgendwie einfach immer eine andere Perspektive, wenn man selber eben gemischt halb und weiß und halb schwarz ist. Man kann automatisch, glaube ich, die weiße Perspektive immer ein bisschen besser nachvollziehen. Oder nicht pauschal, ne? So, aber ich meine für mich irgendwie persönlich, weil ich mit so vielen weißen Leuten aufgewachsen bin, dass ich eben viel von dieser Perspektive verstehe, wenn es sowas wie so eine pauschale Perspektive gibt, es ja auch nicht. Aber worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus. Faden verloren.
Also ich kann dazu sagen, bei mir ist es, glaube ich, wirklich phasenweise so, mit diesem weiße Perspektiven besser nachvollziehen oder so. Hm. Im Moment.
Ah, genau. Ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, gibt es zum Beispiel, also dein Mann ist ja weiß.
Ja.
Und wie ist das denn, wenn du so sagst, ich gehe jetzt zum Treffen, wo du einfach auch nicht mitkommen könntest. Mhm. Aber es ist dein Mann.
Ja.
Also ich weiß ja, wie ich für mich selber irgendwie diese Sachen rechtfertige, aber ich finde es immer interessant für die Leute auch so zu erklären. Also womit rechtfertigen wir diese Safe Spaces? Damit, dass eben keine weißen Leute da sind und einfach keine Gefahr ist, dass irgendwie irgendwelche rassistischen Kommentare fallen. So.
Ja.
Und ich finde es dann irgendwie auch, also ich muss dann aber auch, wenn ich in so einer Gruppensituation bin, irgendwie dran denken, so krass, dass ich meine Mutter nicht mit, weißt du, so ist das.
Ja, ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen, ich habe vielleicht kompromissloser oder so. Ich merke, was mir gut tut und was demnach eigentlich dann auch meiner Beziehung gut tut und unserer Familie auch gut tut, ist im Moment, wenn ich mich mit schwarzen Menschen umgebe. Ja. Das ist einfach Fakt. Das ist jetzt gerade so. Das war früher, ich habe das Gefühl, ich kippe gerade so vom einen Extrem ins andere. Früher hatte ich wirklich 99% weiße Freunde. Ja. So. Und jetzt gerade habe ich wirklich, ich habe einfach Lust, mit meinen schwarzen Schwestern und Brüdern zu chillen. So. Vielleicht wird sich das auch irgendwann wieder anders entwickeln. Ich bin immer in so Phasen drin. Aber jetzt gerade habe ich echt, finde ich das auch völlig legitim und feiere das auch mega krass ab, dass ich irgendwie einfach gerade nicht so viel mit Weißen chille. Und mein Mann ist zum Glück so sensibilisiert, dass er das auch gut heißt und toll findet und unterstützt und mir viel Spaß wünscht, so, weißt du?
Voll. Auch als ich bei euch Neues war, hatte die auch erzählt, dass auch die Kindergartengruppe, ne, was von deiner Tochter oder so noch.
Genau, die ist sehr, auch sehr, sehr weiß.
Genau, so. Da hatte er dann irgendwie erzählt, dass ihr da jetzt so das Diversity Project sozusagen startet. So,
ja,
dann,
genau.
Ja, ich finde es eben auch super, immer schön zu sehen, wenn man einfach diese wirklichen Verbündeten dann hat, weißt du, die sich dem Problem annehmen. So. Also für mich ist das auch in quasi Partnerwahl irgendwie ungewollt immer so ein Ding auch schon geworden. Also dass ich konnte mir nie wirklich vorstellen, irgendwie mit einer weißen Frau ein Kind zu machen zum Beispiel und dann irgendwie, weißt du, das erklären zu müssen und dann dafür, weißt du, für die so in so einem kleinen, intimen Rahmen denn dafür zu kämpfen, aber es kommt ja auch immer auf das Match an. Also
total.
Man trifft ja Leute, es gibt ja wirklich einfach in allen Farben alle Arten von Leuten so. Man kann natürlich sein Match immer über alle möglichen Color-Lines und kulturellen Lines, das ist mir vollkommen klar, aber irgendwie merke ich einfach selber bei mir, weißt du, man merkt ja so, ist ja nicht alles, wie das Leben einen geprägt hat, gut, aber trotzdem ist man ja manchmal so, also ich wüsste so, dass das für mich super schwer ist, der Gedanke irgendwie mit einer blonden deutschen Frau eine Familie zu gründen, so, obwohl, weißt du, meine Mutter eine blonde deutsche Frau ist und ich, weißt du, dass
ich
total nah dran bin quasi, aber irgendwie war das so für mich irgendwie immer so, ich will nicht noch in dem Rahmen so zu Hause mit meiner Frau dann nochmal erklären müssen, nee, aber das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, so, das ist wirklich so passiert und mir geht's echt gerade schlecht deshalb. Ja. Und das war jetzt keine Story, die ich fabriziere.
Ja, klar. Also ich meine, bei uns war das auch, ehrlich gesagt, ist immer noch ein Prozess so. Ich glaube, als wir zusammengekommen sind, hatte der überhaupt keine Ahnung von diesem Thema. Und tollerweise ist es aber einfach ein Mann, der wachsen will und der sich weiterbildet und der dann eben auch, wie meine Mutter dann ein paar Jahre später, Critical Whiteness Kurs besucht, weißt du, Bücher gelesen, einfach sich gebildet, was dieses Thema angeht.
Und das ja auch bei allen Sachen so. Also ich meine, ist ja nicht so, dass auf der anderen Seite sich nicht Leute auch über, oder weißt du, nicht jeder sich über Befindlichkeiten von anderen Leuten auch educaten muss ich auch immer bei dem Thema sagen. Also ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder viel Sachen gehört, wo ich gemerkt habe, krass, ich habe teilweise so wenig Ahnung von Sexismus-Erfahrungen von Frauen, wie weiße Leute von Rassismus haben.
Wenn das ist ja immer ein ganz guter Vergleich. So.
Voll.
Und ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Colorism-Debatte, die jetzt irgendwie gerade so losgetreten wurde, habe ich gemerkt, so krass, Colorism, Alter, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, so, weißt du? Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefühlt wie die Weiße, der man gerade Rassismus erklärt, so, okay, krass, I think I better shut up right now, weißt du? Und einfach, und so, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt mal kurz zuhöre und was dazu lerne und das dann irgendwie auch verinnerliche. So. Also, ja, ich meine, wir lernen ja alle ständig, so.
Ja.
Das ist ja das Schöne am Leben.
Denke ich auch, auf jeden Fall. Was steht ein Album an oder machst du eine EP oder was sind diese schönen Songs, die ich da jetzt alle schon kenne? Was wird das Gesamtwerk? Wird es ein Performance Art?
Body-Percussion.
mit Body-Paint.
Genau. Also es wird ein Album geben. Jetzt kommt erstmal die Single jetzt draußen, Nie wieder leise. Aber ich arbeite definitiv an einem Album, was, ich sage jetzt mal, wagemutig Anfang nächsten Jahres droppt.
Nice. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Und du machst es auch wieder dein letztes Album komplett independent.
Yes.
So.
Yes.
Ja. Selbst
das ist der Plan, genau. Ja.
Das ist cool. Was kannst du gerade jungen Frauen irgendwie als so mitgeben im Sinne von so, wie du dein Business so aufbaust? So, was ist so dein Hustle, was ist dein Drive? Oder was würdest du zum Beispiel, wenn du jetzt eine junge Selina, du hast, so wie du es erzählt hast, hattest du ja nicht so eine Mentorin damals oder eine so eine, weißt du, Frau, die dich so unter die Fittiche genommen hat und so gepusht. Wenn du jetzt so ein Mädel irgendwie treffen würdest, so was wären so deine, wie würdest du sie teachen?
Also, ich glaube, erstmal brauchst du ein gutes Team um dich rum. Einfach Leute, mit dem, wo du das Gefühl hast, die sind richtig für mich gerade in dem Moment. Ja. Und dann das Allerwichtigste, was ich auch immer wieder lernen darf, so, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, der und derjenige, das fühlt sich jetzt gerade nicht so gut an, then don't do it. Wirklich. Da sei ganz kompromisslos und hör auf dein Bauchgefühl. Was alle deine Entscheidungen angeht, dein Bauchgefühl liegt immer richtig.
Das ist echt krass, ne?
Das ist,
ist wirklich so.
Ja.
Habe ich auch gemerkt. Aber wie bringt man jemand Intuition bei? Intuition ist ja auch irgendwas, was manche Leute total haben. Mhm. Und manche Leute sind ja auch ein bisschen verpestet von irgendwelchen sozialen Einflüssen. Entweder irgendwie, weißt du, von zu vielen dummen Denkblockaden oder von Überdenken. So, manche Leute überdenken ja auch alles und können deshalb nie mehr. Also ich denke zum Beispiel auch die ganze Zeit, aber habe auch ein super starkes Bauchgefühl. Und eigentlich ist es dann eher immer so dieses, wie so Armdrücken zwischen den beiden, so, ne? Und wer gewinnt, so, aber eigentlich weiß ich auch, ey, Bauchgefühl lügt nicht. So, man weiß schon, wer man ist, man weiß, was man ist, man weiß, in welchen Rahmenumständen man sich wohlfühlt, mit welchen Leuten, so, und ich wollte eben auch lange immer irgendwas so sein, also gerade diese Bling-Bling-Zeit, und da hatte ich mein Rap-Label und super viele, weißt du, andere Rapper, alles waren so, weißt du, auch große Männer, und ich dachte, so ist alles so voll wichtig, weißt du, mit 10 krassen Typen, so, ich brauche 10 von mir, wenn ich in den Raum komme, und weißt du, dann irgendwann so gemerkt, das sind noch alles nice Leute, aber es sind auch alles Beziehungen irgendwie und viel Druck und viel Erwartungshaltung, und irgendwann war ich so, habe ich das so alles weg und dann danach eben voll das Gegenteil. Also wirklich nach meiner Bling Bling und irgendwie 7XL Phase war ich dann so mit Reggae Band unterwegs und dann so, weißt du, wer ist dieser andere rausgekommen? Und weißt du, so, ganz anders irgendwie, weil ich dann echt so das so wie Urlaub, weißt du, so von der Großstadt erstmal so direkt auf eine einsame Insel gezogen, genau. so ein Kontrast und dann irgendwann wieder so in der Mitte eingependelt, wo ich so merke, so, ich bin eben auch all das, ich habe auch eben Bock manchmal irgendwie laut und prollig und Schimpfworte so, aber ich habe auch Bock manchmal sensibel und irgendwie gefühlvoll. Und ich glaub, ja, voll. Ja, aber ich bin froh, dass du trotz, obwohl du keine so tolle Mentorin hattest, wie du eine wärest, dass du trotzdem so krass geworden bist. Das ist auf jeden Fall ein Fast Stretch. Danke. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf deine Sachen und jetzt in diesem Jahr wirst du ja wahrscheinlich auch nicht mehr großartig live unterwegs sein. Man kann nicht, nichts also, promoten. Ne? Deine Single ist jetzt sozusagen raus, wenn die Episode droppt. Ne?
Ja.
Und ansonsten sollen Leute dir folgen, Instagram, was machst du? Gibt es dich auf Facebook? Twitterst du jeden Tag?
Twitter habe ich noch nicht angefasst, aber Facebook und Instagram auf jeden Fall.
Selina Bostik.
Genau. Yes. Und da bin ich rege unterwegs. Es gibt jetzt dann hoffentlich auch schon Merch für meine Single.
Was, wieder Jutebeutel oder was?
Eine Jutebeutel, komm, natürlich. Jutebeutel nie wieder leise Jutebeutel und Festivalbändchen und so.
Das ist geil.
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Wie kommen diese ganzen Sachen so zusammen mit Merchandise? Machst du auch alles selber?
Ich hab jetzt, letztes Wochenende habe ich die Faust gezeichnet. Ja. Und habe das alles irgendwie so, ja. Ich habe überall meine Finger drin, auf jeden Fall. Es macht mir auch so einen Spaß einfach.
Ja, do it yourself. Auf jeden Fall Respekt für alles, außer ein großer Kritikpunkt. Ich hatte dich gebeten, dass heute deine Ohrringe mit deinen Socken in Neonfarben matchen und das hast du leider nicht erfüllt. You look fabulous, aber it doesn't really match like it usually does. Also so ein bisschen slight disappointment.
Nächstes Mal bin ich wieder in Neonfarben.
Ja, aber dafür hast du den Raum hier so schön klingen lassen, auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, Selina Bostik, Hochkultur Podcast, schaltet irgendwann wieder ein oder macht's nicht, aber checkt diese Dame auf jeden Fall aus. Yay. Peace out.
Danke.